grüße alle Heiligen der Matthäusgemeinde. Wir haben nämlich in den vergangenen Wochen uns mit Identität beschäftigt und wir haben uns damit beschäftigt, dass die Bibel uns erzählt, dass wir Heilige sind und nicht mehr Sünder. Und das ist eine unfassbar schöne und gute Nachricht, über die ich mich mega gefreut habe, immer wieder neu. Und bevor ich überhaupt anfange, ins Thema einzusteigen, möchte ich euch gerne mitnehmen in etwas, was ich heute Morgen erlebt habe für mich oder gehört habe, wie auch immer man das sagen will. Ich habe nämlich heute Morgen meine Bibel aufgemacht, und zwar meine alte. Und da flatterte mir ein kleiner Zettel raus entgegen. Und ich habe in alten Bibeln meistens so Sachen aufgeschrieben. Und da war halt dieser Zettel drin und da stand drauf: Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Jubel statt Verzagtheit. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Erinnerung, weil das steht in der Bibel, dass Gott all das, was wir an Asche erlebt haben, an Negativen, an Traurigen, umwandeln wird in unserem Leben. Und das hat ganz viel mit unserem Thema zu tun, mit diesem Thema der Identität, das wir jetzt, mit dem wir wochenlang unterwegs sind und was wir in Kleingruppen vertiefen, wo wir uns drüber unterhalten und entdecken, wie Gott uns ansieht, wie er uns anschaut und wie er gerne möchte, dass wir lernen zu verstehen, wer wir sind. Dann bin ich in einer Geschichte gelandet, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, in der die Rede davon war, dass jemand seiner Frau quasi hinterher rennt. Ich bin nur ein bisschen salopp. Die Frau hatte andere Männer und der Mann litt. Und er war verzweifelt, zornig, verletzt. Und er hat dieser Frau alles weggenommen, was er ihr gegeben hatte, in der Hoffnung und in dem Gedanken, dass wenn ich ihr alles wegnehme und sie in die Einsamkeit führe, dann wird sie auf mich achten. Dann wird sie sich Zeit nehmen für mich, dann wird sie mich anschauen, dann wird sie mir zuhören und mir antworten. Und diese Geschichte steht in Hosea, in einem Propheten im Alten Testament. Was mich da so sehr angesprochen hat, ist, dass Gott das tut mit uns Menschen, dass er uns manchmal in Wüsten führt, in unangenehme Gegenden unseres Lebens, um dann, und das steht da wörtlich, liebevoll zu uns zu reden. In der Hoffnung, dass wir ihm dann zuhören und dass wir ihm dann antworten. Und es hat mich heute Morgen beschäftigt, weil ich habe vorhin gedacht, das ist eigentlich der Beginn von dem, worüber wir heute nachdenken wollen. Weil wir alle stecken hier und da in Zeiten unseres Lebens in solchen Wüsten fest. Das passiert nicht einfach so, sondern darin ist immer die Chance, Gott zu hören. Es ist etwas Wunderschönes, in dem Bewusstsein unterwegs zu sein, dass wenn ich in negativen, in schwierigen, in komplizierten Situationen im Leben unterwegs bin, dann ist das die Chance, Gottes zu meinem Herzen zu reden. Und ich habe die Chance jetzt zu sagen, ich höre dir zu, ich richte meine Aufmerksamkeit auf dich. Und ich erwarte, dass du gut zu mir bist. Das ist in Hosea, lest das gerne durch. Das ist ein wunderschöner Prophet quasi und auch eine herausfordernde Sache. Aber wir lesen darin von einem gütigen Gott, von einem Gott, der lechzt nach Gemeinschaft mit seinen Menschen. Und das war das, wo wir in den letzten Wochen drüber gesprochen haben. Und heute geht es darum, um das Thema Glauben. Die Macht unseres Glaubens. Was ist das? Womit sind wir da unterwegs als Kinder Gottes, als Menschen, die Gott gesagt hat, ihr seid meine Heiligen, ihr seid separiert von der Welt, weil ihr mir gehören sollt und weil ihr Teilhaber meiner göttlichen Natur seid. Deshalb nenne ich euch Heilige, ganz besondere Menschen, und ich möchte, dass ihr lernt und wisst, wie das mit mir ist, mit dem Leben. Und dafür möchte ich erstmal ausholen und von einer Frau erzählen, die 1940 geboren worden ist. Sie symbolisiert im Internet ein Stück weit das Wunder, das wir Menschen erleben können. Sie wurde nämlich in einer Zeit geboren, in der es noch nicht so viele medizinische Hilfen gab und sie litt schon als Kind an Scharlach, Lungenentzündung und auch Polio, also Kinderlähmung. Und sie war eins von vielen Kindern und erlebte, dass sie nicht laufen konnte. Mit 5 Jahren hat sie Polio gehabt und danach konnte sie nicht mehr laufen. Und weil sie schwarz waren, hatten sie auch damals nicht so viele Möglichkeiten wie andere Menschen, wie die Hellhäutigen. Und dafür musste die Mama ganz lange mit einem Bollerwagen oder mit so einem Karren das Kind in ein Krankenhaus bringen, wo sie dann behandelt wurde. Und die Behandlung bestand eigentlich mehr oder weniger daraus, dass man das Bein irgendwie geschient hat und dass man ihr gesagt hat, du, mit Kinderlähmung wirst du nie wieder laufen. Das war die Aussage. Und die Mutter und der Vater haben sich alle Mühe gegeben und haben gesagt, nein, das glauben wir nicht, das nehmen wir nicht an. Und die Geschwisterkinder haben zu Hause das Bein dieses Mädchens, der Wilma, so hieß sie, immer wieder massiert, um diese Muskeln in Wallung zu bringen, um sie weich zu machen, um das Schmerzhafte zu lösen. Und sie haben gebetet. Auch das kann man im Internet finden. Gebet, positiven Glauben, du wirst laufen, wir glauben, dass du laufen wirst, Aktionen und Hilfen, soweit es möglich ging. Gebet, Glaube und Training. Ich will es kurz fassen, weil es ja nur ein Einstieg ist. Mit 12 Jahren kann dieses Mädchen gehen. Sie läuft im Arztzimmer. Die Eltern wussten das nicht, sie hat mit ihren Geschwistern geübt. Mit 16 Jahren hat sie Wettkämpfe mitgemacht, sie hat Basketball trainiert. Mit 18 Jahren hat sie ihr erstes Kind geboren, was nicht gerade so unbedingt förderlich ist für Sport, muss nicht unbedingt sein. Und mit 20 Jahren hat sie in Rom an der Olympiade teilgenommen. Das ist durch alle Medien gegangen. Sie war die erste Frau, die in 3 Disziplinen Gold geholt hat. Und zwar in einer Olympiade. Im 100-Meter-Lauf, im 200-Meter-Lauf und im 4x100-Meter-Staffellauf. Ihre ganz pragmatische Aussage in ganz vielen Interviews, die sie geführt hat, das fand ich so cool. Die Ärzte sagen mir, ich werde nie wieder laufen. Meine Mutter sagte, doch, du wirst. Ich habe meiner Mutter geglaubt. Ich fand das voll cool. Wie schön. Dieses Mädel hat Glauben aufgebracht. Ihrer Mutter gegenüber, wahrscheinlich auch Gott gegenüber, weil sie haben auch als Familie gebetet. Und sie hat viel trainiert, sie hat etwas getan dafür. Wir sind auch Menschen des Glaubens, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und die Bibel lehrt uns, Glaube gehört zu unserem Leben. Und deshalb lese ich mal aus Hebräer vor. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, Gott wohlzugefallen. Weil wer Gott naht, wer ihm nahe kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist doch die Grundlage unseres Lebens. Wir haben Gott irgendwann erfahren, erlebt. Wir haben ihn kennengelernt. Egal, ob es nun Menschen waren, die uns erzählt haben, wer Gott ist, oder ob wir schon im Kindergartenalter im Gottesdienst gesessen haben. Irgendwann hat Gott zu uns gesprochen und wir haben ihn kennengelernt. Und wir wissen, dass er ist und deshalb gehen wir zu ihm, wir beten, wir reden und wir glauben und erwarten doch, dass er uns belohnt. In welcher Weise auch immer. Und Glaube sollte laut dem Wort Gottes irgendwie auch unseren Alltag bestimmen. Und das ist ein Stück weit mein Predigttext heute, der steht in Kolosser 2, Vers 6 bis 7, wo es heißt: Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Gewurzelt und auferbaut in Christus und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid mit Danksagung. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Und da stellt sich dort die Frage, wie habe ich ihn denn angenommen? Wie haben wir ihn angenommen? Im Glauben haben wir ihn angenommen. Das steht zumindest in der Bibel. So, wir haben ihm geglaubt. Wir haben darauf vertraut, was wir gehört haben. Und wir haben gesagt, Was du mir an Angebot machst, Gott, dass du meine Sünden vergibst, dass du mir eine neue Identität gibst, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du mein altes Leben auslöscht, das glaube ich dir und ich vertraue darauf, dass das korrekt ist. Und jetzt heißt es in diesem Vers eben auch, so lebt nun jetzt genauso, wie ihr ihn angenommen habt. Bedeutet nichts anderes, als dass wir jetzt in diesem Glauben leben sollten, und zwar im Alltag. Und ich bin sicher, die meisten von euch werden das stumpf bejahen. Und trotzdem stellt sich doch die Frage, wie sieht denn das aus? Durch Glauben und Vertrauen. Und an dieser Stelle ist mir mega wichtig, nochmal deutlich zu machen, was heißt Glauben in der Bibel? Und mir hat das unfassbar geholfen, mir vor Augen zu halten, dass das Wort Glauben in der Bibel austauschbar ist mit dem Wort Vertrauen. Das Wort ist austauschbar. Und ich kann überall da, wo steht Glauben, kann ich Vertrauen einsetzen. Und das ist für mich eine große Hilfe, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal sind Worte, die wir ständig benutzen, es gibt so Momente, wo ich erlebt habe, dass sie plötzlich ausdruckslos sind, dass die leer sind, dass die einem so fremd vorkommen können. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich die nicht mehr richtig füllen kann. Und dann hilft mir, wenn ich da ein anderes Wort einsetzen kann. Und Vertrauen an dieser Stelle ist für mich mega hilfreich. Vertrauen ist für uns mega wichtig, weil Gott gesagt hat, ihr seid berufen, nicht in dem zu leben, was ihr seht, im Schauen, was ich wahrnehme, was ich anfassen kann, was ich erlebe, sondern im Vertrauen auf etwas, im Glauben. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil sich das so theoretisch anhört. Und deshalb schaue ich jetzt mit uns mal drei verschiedene Aspekte an für erfolgversprechenden Glauben. Denn wir wollen ja alle irgendwie beim Ziel ankommen. Als erstes können wir uns mal die Frage stellen, beziehungsweise wir glauben alle. Und ob mein Glaube mich zum Ziel führt, wird maßgeblich davon abhängen, wem oder was ich glaube. Und wir erleben das alle im Alltag. Wenn ich heute Morgen, wir sind fast alle mit dem Auto gekommen, denke ich mal, die meisten. Wenn ich auf die große Kreuzung fahre von der B73 und ich habe grün, dann werde ich rüberfahren, stimmt? Ich werde einfach weiterfahren. Was habe ich geglaubt? Ich habe geglaubt, dass der Autofahrer auf der rechten oder linken Seite rot hat und stehen bleiben wird. Worin habe ich mein Vertrauen gesetzt? In die Technik? Auch. Sollte gut sein, wenn sie funktioniert. In den Autofahrer? Haben wir nicht alles schon erlebt, dass es Autofahrer gibt, die die rote Ampel übersehen? Zumindest lesen wir das hier und da. Und dann kracht's. Also, was ich damit sagen will, ist, dass es, wenn unser Glaubensinhalt, wenn das, an wen oder was wir glauben, verlässlich ist, wie eine Technik bei der Ampelschaltung oder wie die Menschen, die mit uns im Verkehr fahren, dann ist es gut. Aber was passiert denn, wenn das nicht hinhaut? Was passiert denn, wenn ich schon 5-mal in meinem Leben in so einen fetten Unfall gerasselt bin? Werde ich dann noch einfach bei grün über die Ampel fahren? Ich werde mich wahrscheinlich innerlich ein bisschen krümmen. Ich werde vorher vom Gas geben, ich werde vorsichtig sein. Und wenn es ganz schlimm kommt und ich ganz schlimme Dinge erlebt habe, werde ich vielleicht mal irgendwann eine Panikstörung haben, weil ich das nicht mehr mag. Ich mag nicht mehr. Wir schmeißen unseren Glauben über Bord, wenn er uns enttäuscht. Wenn wir erleben, dass unser Glaube enttäuscht, dann schmeißen wir ihn weg. Viele Menschen schmeißen Gott über Bord. Aber da komme ich später noch zu. Wie sieht denn das aus, wenn ich in der Ehe enttäuscht werde? Wenn mein Ehepartner andere Ambitionen hat? könnte 20 Jahre verheiratet sein, ich könnte 30 Jahre verheiratet sein. Wenn mein Ehepartner mich enttäuscht, dann ist das Vertrauen erschüttert. Und selbst wenn ich ihm vergebe, was dann gut wäre, wenn ich das schaffe, braucht es lange, um das Vertrauen wieder aufzubauen, stimmt's? Ich bringe noch ein anderes Beispiel. Wie ist denn das, wenn ich im Gemeindekontext mit Geschwistern unterwegs bin und ich höre irgendwann irgendwo etwas über mich, was geredet wird? Vielleicht sogar was sehr Persönliches? Was passiert denn dann mit meinem Glauben, mit meiner Sicht auf die Gemeinschaft der Heiligen? Was passiert mit meinem Vertrauen, wo ich was erzählen kann und möchte? Meistens sind wir dann zutiefst erschüttert. Was ist eigentlich wichtiger? Das Gebet an sich, Meditation über etwas oder der Inhalt dessen? Und an dieser Stelle musste ich so daran denken, dass wir manchmal so unterwegs sind mit, du siehst ja Gott als Anfang. Kennt ihr das? Und dann erzähle ich Gott, was er alles schon weiß und kennt und sieht. Und was ich dann erzähle, ist der Inhalt meiner Probleme. Ich kaue meine Probleme noch einmal durch vor Gottes Augen, vor Gottes Ohren und auch vor meinen eigenen Ohren. Und wir wundern uns, wenn wir dann aus so einer Zeit der Meditation, des darüber Nachdenkens oder des Gebets mit Gott traurig weggehe. Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Habe ich über Gott, über meine Beziehung zu ihm, über die Größe Gottes nachgedacht? Nein, ich habe permanent meine eigenen Probleme, über die Probleme meditiert, über meine Erfahrungen, über meine Gefühle, über all das Negative, Problematische, und ich merke manchmal gar nicht, wie so eine Handhabe mich immer mehr nach unten zieht und ich am Ende von so einer, in Anführungsstrichen, Gebetszeit mir schlechter geht wie vorher. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, aber ich habe da durchaus Erfahrungen mit gehabt schon. Ob mein Glaube, ob mein Inneres, das, was ich investiere an Vertrauen zum Ziel führen, hängt mit meinem Inhalt, mit dem Inhalt dessen zusammen, worüber ich nachdenke. Nicht eine Handlung an sich, nicht das Gebet an sich. Und auch da will ich nochmal den Finger irgendwo reinlegen. Nicht das Gebet hilft. Wir sagen manchmal, das Gebet hilft. Nicht die Form hilft uns, sondern das, worüber ich nachdenke, mit wem ich rede, auf wen ich mein Vertrauen setze. Das ist doch hier die Frage. Jetzt könnte man sagen, du, jetzt bist du aber auch ein bisschen pingelig. Ja, kann man sagen. Ich weiß, was gemeint ist. Aber manchmal tut es uns gut, wenn wir selber uns zuhören beim Reden und beim Beten. Weil dann werden wir über uns selber schlauer. Manche Glaubensinhalte sind nicht so unverlässlich wie das, was ich gerade geschildert habe. Wenn wir die Physik anschauen, unsere Zeiteinstellungen, Kalender, die Glaubensinhalte, die Physik in unserer Welt, die sind sehr verlässlich bislang. Die physikalischen Gesetze haben uns noch nicht verlassen. Und das ist gut so, weil sonst würden wir ja schon in den Grundfesten erschüttert sein. Und dennoch gibt es nur einen einzigen Glaubensinhalt, der es wert ist, auf den wir unser ganzes Vertrauen setzen. Und das ist nicht die Sonne, um die sich alles dreht, sondern das ist Jesus Christus. Wir sollen an unsere Führer, also an unsere Lehrer, an diejenigen denken, die uns vorangehen und die uns das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist, was wir an Ergebnissen sehen können, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild oder ahmt ihren Glauben nach. Wie geht denn das, den Glauben nachzuahmen? Ich kann das nur, indem ich den Glaubensinhalt betrachte. Es geht um den gleichen, denselben Glaubensinhalt. Wenn ich Menschen zum Vorbild habe, dann geht es darum, dass ich Jesus Christus als Glaubensinhalt übernehme, mit all dem, was er ausmacht. Ich soll nicht das Tun der Leute nachahmen. Ich kann einen ganz vollkommen anderen Auftrag haben, sondern ich soll ihren Glaubensinhalt, Jesus Christus, nehmen. Und warum? Das steht ein Satz weiter in Jesus, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das sagt das Wort Gottes, das sagt die Bibel. Und wenn wir Gott vertrauen und dem Wort Gottes vertrauen, ist das unser verlässlichster Glaubensinhalt. Wenn ich also nicht weiß, wer Gott ist und wie er tickt, an was glaube ich denn dann eigentlich? Zweiter Punkt, wie tief mein Glaube ist, wie belastbar mein Glaube ist oder wie verwurzelt und wie aufgebaut ich bin, hängt davon ab, wie gut ich diesen Glaubensinhalt kenne. Wann versagt unser Glaube? Wann versagt die Vorstellung von Gott? Immer dann, wenn ich mich im Bereich der Vermutungen aufhalte oder des Nichtwissens aufhalte. Wenn ich Schlussfolgerungen ziehe und meinen eigenen Glauben definiere. Wenn er nicht übereinstimmt mit dem, was er selber gesagt hat, dann wird es schwierig. Wenn es nicht der Realität Gottes entspricht. Dann schütten wir Menschen quasi das Kind mit dem Bade aus. Und schmeißen wir alles über Bord. Aber ich kann mir nichts einreden im Blick auf Gott und ich kann auch nichts pushen, so nach dem Motto, ich müsste nur mehr und besser glauben. Ich muss irgendwie mehr investieren, vielleicht muss ich häufiger beten oder vielleicht muss ich mir einreden und darüber meditieren, dass ich mehr glauben sollte. Das funktioniert nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, aber ich möchte vielleicht mehr, ich könnte vielleicht mehr, aber ich schaff's nicht. Und dafür habe ich euch ein Beispiel aus meinem Leben, möchte ich euch erzählen, wo ich, glaube ich, genau das erlebt habe. Wo nämlich Glaube, Vertrauen auf Gott, was Mystisches geworden ist. Und zwar bin ich vor mittlerweile schon, ich glaube 20 Jahre, ich habe sehr viele Jahre sehr, sehr viel und intensiv Migräne gehabt. Ich habe irgendwann gemerkt, nach Jahren, dass ich in ganz regelmäßigen Abständen 3 Tage lang am Stück mich in die Dunkelheit legen konnte. Ich habe mich ausgekübelt und mit mir war nichts, rein gar nichts anzufangen. Und ich war das so leid. Und nach vielen Jahren habe ich mich entschlossen, okay, ich werde zu einem Neurologen gehen. Ich hatte so meine Schwierigkeiten mit Medikamenten und mit Ärzten wollte ich nie, war nicht meins. Und ich bin zum Neurologen gegangen. Der Neurologe hat mir erzählt, dass ich Migräne habe. Da habe ich das erste Mal gestaunt. Das zweite Mal hat er mir erzählt, beziehungsweise als zweites hat er mir erzählt, dass ich jetzt ein Schmerztagebuch zu führen habe. Und als drittes hatte er mir eine Tablette in die Hand gedrückt und hat gesagt, die soll ich jetzt nehmen. Und ich bin rausgegangen aus der Praxis und habe unten auf der Straße gestanden und habe gesagt, Gott, ich komme nicht klar. Ich bin nicht bereit, ein Schmerztagebuch zu führen und zu dokumentieren, wie oft, wie schlimm und meine Schmerzen sind. Ich mag keine Medikamente einnehmen. Ich wollte genau genommen eigentlich Heilung. Und dann ist das nächste Problem. Und ich habe da draußen gestanden und habe eine Weile wirklich auf der Straße gestanden und darüber nachgedacht und habe gemerkt, oh, ich habe jetzt insofern ein Problem, als dass in meinem Dunstkreis damals ganz viele Menschen waren, die sagten, sie glauben an Heilung und ich lege dir die Hände auf und ich bete für dich und dann kommt Heilung. Und mein Problem war, ich wusste nicht, wie ich das glauben sollte. Wie soll ich das glauben? Wie geht denn das? Ich hatte immer das Gefühl, an dieser Stelle habe ich zu wenig Glauben. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Und heute würde ich denken, ich habe da irgendwas Mystisches erwartet. Irgendwie, wenn mir Menschen die Hände auflegen, dann muss ich genug Glauben in mir aufpumpen, damit ich Heilung empfangen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott genau weiß, wie er mit mir umgehen muss. Mit dir übrigens auch. Gott hat mich in dem Moment auf der Straße stehend daran erinnert, und er konnte mich erinnern, weil ich das wusste, dass in Jakobus steht, dass wenn ich krank bin, soll ich die Ältesten rufen. Und die würden über mir beten und mich mit Öl salben und dann würde Heilung kommen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich habe vielleicht nicht diesen komischen, ominösen Glauben, von dem ich meine, dass ich den brauche und ich den gar nicht erklären kann. Aber einfach gehorchen, einfach tun, was du sagst, das kriege ich hin. Und dann bin ich hingegangen und habe die Ältesten gerufen und die haben vollkommen unspektakulär, waren keine großen Gefühle, keine besondere Situation, haben die für mich gebetet, die haben mich mit Öl gesalbt. Und danach haben sehr viele Jahre lang die Tabletten des Neurologen in meinem Arztschrank gelegen, in meinem Arzneimittelschrank und ich habe diese Dinger nie benutzt. Was will ich damit sagen? Ominöser Glauben, diffuses, was ich nicht greifen kann, so ist Gott nicht. Er ist nicht sichtbar, ja, aber er verlangt von mir nicht irgendwas, womit ich mich aufpustern müsste, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit, ich habe Wahrheit für dich, nimm sie, glaub und dann geh los und handel. Wilma hat nicht nur gebetet mit ihren Eltern, sie hat nicht nur einen Arzt konsultiert, sie ist losgegangen und hat sich verhalten. Sie hat trainiert, sie hat ihre Muskeln trainiert, in dem Glauben und in dem Vertrauen darauf, dass sie eines Tages laufen wird. Ich konnte in der Situation sagen, ich gehe los und ich handle jetzt, ich tue, was du gesagt hast, in dem Vertrauen, Vertrauen und Glauben auswechselbar, in dem Vertrauen darauf, dass du handelst. Und anschließend natürlich die Frage dazu, kenne ich eigentlich die Ansichten Gottes zu meinen Lebensthemen? Kann das sein, dass es manchmal ganz schön schwierig wird zu glauben, wenn ich gar nicht weiß, wie Gott über diese Dinge denkt? Also ich meine, wenn ich Eheprobleme habe, dann tut es gut, Schatz, wenn wir wissen, wie Gott darüber denkt, oder? Das ist nicht schlecht, weil dann weiß ich, wenn ich mich so und so verhalte, dann ist Gott mit mir, er freut sich, dann handelt er und er hat da Segen drauf verheißen, wenn ich mich so verhalte, wie er das mag. Wenn ich über das Thema Geld nichts weiß, wenn ich Schwierigkeiten habe mit Vertrauen im Blick auf Gottes Versorgung, dann tut es gut zu wissen, wie Gott sich den Umgang mit Geld denkt. Ich kann sonst nicht glauben. Sonst bin ich ja im Hirngespinst unterwegs, wenn ich nicht weiß, worauf ich mein Vertrauen setzen soll. Solche Kenntnisse über das Wort Gottes, über ihn selber, was er gesagt hat und wie er unterwegs ist, schaffen Basis für Glauben und Vertrauen. Und vielleicht ist es auch am Rande noch ganz wichtig zu sagen, dass Gott gegenüber keinerlei Verpflichtungen hat uns. Er muss gar nichts. Er muss uns gegenüber gar nichts, er ist Gott. In dem Buch, wo wir uns dran entlanghangeln zum Thema Identität, sagt Neil Anderson den schönen Satz, es ist schier unmöglich, ein Gebet so clever zu formulieren, dass Gott in meinem Interesse handeln muss. Ich finde den Satz total klasse. Und ich muss mir den selber manchmal bewusst machen, dass es nicht darauf ankommt, wie plitsch ich bin im Umgang mit Gott. Und dass ich am Ende vielleicht ein Anrecht darauf habe, dass er mit mir tut, so wie ich mir das wünsche. Er ist Gott, er bleibt Gott. Ein dritter Punkt. Echter Glaube findet Ausdruck. Woran sehen andere eigentlich, dass wir glauben? Oder wir können das auch in die Familie transportieren. Worin können wir als Eltern sehen, dass die Kinder uns glauben? Wir können es am Verhalten aneinander sehen. Wir können an uns gegenseitig sehen, was wir glauben. Weil Glaube sich in der Tat zeigt, im Verhalten. Wenn ich glaube, dass Gott für mich sorgt, ich nehme nochmal Finanzen, ich aber mein Geld horte und festhalte, weil ich unbedingt auf dieses, mit diesem Geld, das, weil ich es ja brauche, weil das meine Versorgung ist. Es ist nicht schlecht zu sparen. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich meine Hoffnung darauf setze, dass dieses Geld mir am Ende des Lebens hilft, schwieriger Weg. Wenn ich nichts abgebe für die Bereiche, die Gott wichtig sind, dann kann ich daraus ablesen, dass ich ihm nicht glaube, dass er meine Versorgung ist. Weil mein Handeln widerspricht dem, was er sagt. Am einfachsten ist das zu sehen bei unseren Kindern. Die Papas stellen die kleinen Kinder gerne irgendwo auf hohe Tische oder sonst was und sagen, spring. Und die Kinder springen normalerweise. Wenn das Kind nicht springt, glaubt es dann, dass ich es auffangen werde? Kann es sein, dass so ein Kind, was nicht mehr springt, schon einige Male fallen gelassen oder im Stich gelassen wurde? Ich denke einfach mal laut. Und schafft den Bogen zu dem Glauben, den wir verwerfen, wenn er uns enttäuscht. Wenn ich dem Kind mehrere Male sage, ich fange dich auf, ich bin für dich da. Und meine Aussagen hinterher für das Kind nichts wert sind, dann schmeißt es seinen Glauben über Bord. Das Vertrauen ist weg. Wir sehen an unserem Leben und an unserem Verhalten, was uns wichtig ist. Leben wir in der Gemeinschaft der Heiligen? Entziehe ich mich permanent? Kann ich sehen, dass ich den anderen brauche? Wenn ich mich immer entziehe, wenn ich nie wirklich Gemeinschaft mit dem anderen suche, dann scheine ich das nicht wirklich zu glauben. Wir können da alle möglichen Beispiele nehmen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euer Leben durchforst und guckt, was lebe ich? Oder fragt mal jemand anders, was der sieht. Worauf ich Rückschlüsse ziehen kann. Kann ich wirklich, glaube ich wirklich das, was ich rede? Zeigt mein Handeln das auch? In Jakobus 2 steht, genauso ist es mit dem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein gesehen ist er tot. Gott behauptet, dass mein Glaube, den ich mit dem Mund bekenne und der keinerlei Auswirkungen auf meinen Alltag hat, dass der tot ist. Ich finde, das ist eine krasse Aussage. Für mich ist es so, dass ich über sowas nachdenken muss. Aber es könnte ja jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Wenn wir Glauben und Vertrauen nicht sehen können, dann ist es das nicht. Ich komme zum Schluss. Wenn wir wie in Wilmers Leben Großes erleben möchten, und ich glaube, jeder von uns möchte das gerne. Ich möchte das auf jeden Fall. Ich möchte, dass Gott mein Leben für Größeres gebraucht. Dann müssen wir dem großen Gott einen großen Raum in unserem Leben geben. Anders funktioniert das nicht. Er muss viel Platz in unserem Leben haben. Wie mache ich das? Manches habe ich schon angesprochen. Das Wort Gottes, Meditation im Sinne von ich bete, ich durchdenke das Wort Gottes und lasse es auf mich wirken, weil Gott dann Verständnis und Offenbarung schenkt. Und der Fokus auf Jesus ist mir ganz wichtig. Ich habe das schon häufiger gesagt, ich will das auch heute wieder noch einmal sagen, weil ich glaube, dass es für uns so wichtig ist. Wenn wir sogar im Gebet dazu tendieren, ständig darüber nachzudenken, wie schlimm es mir geht und wie viel mir fehlt und was die anderen alles verkehrt gemacht haben und wie ich mich fühle, dann bin ich mit meinem Fokus absolut auf meinen Problemen. Und ich kann nicht erwarten, dass ich aus einem Selbstgespräch oder Gottesgespräch, in dem ich diese schwierigen Dinge kaue, glücklich hervorgehe, weil ich habe all das Negative fokussiert und ich habe ihm Wert und Bedeutung gegeben, indem ich darüber nachgedacht habe und es ausgedrückt habe. Gottes Rezept dafür ist, ich sage, das ist verkehrt, weil Gott das verkehrt nennt, und ich drehe mich um, Buße, und ich gehe jetzt woanders hin und gucke das an, was er ist. Ich denke über ihn und über sein Wesen nach und damit gebe ich ihm Raum in mir. Aktiv. Und damit uns das gelingen kann, wir haben die besten Voraussetzungen, mit Christus in unseren, als Glaubensinhalt zu einem fröhlichen Ja, ich kann zu kommen, möchte ich euch wieder helfen und habe euch wieder Arbeitsmaterial mitgebracht. Hat eigentlich irgendjemand schon mal mit dem letzten Arbeitsmaterial was gemacht? Ist das schon jemand, der das mal gelesen hat und über einen Punkt mal nachgedacht hat? Wenn ja, könnt ihr mir das gerne erzählen. Ich fände es cool. Ich habe euch 20 Glaubenssätze aufgeschrieben, die auch in dem Buch lesen sind. Und weil nicht jeder das Buch hat und ich mir das so wünsche, dass ihr euch mit diesen Texten beschäftigt, habe ich euch das mitgebracht. Könnt ihr euch nachher mitnehmen. Die fangen alle an. Jeder Satz fängt an. Warum sollte ich eigentlich sagen? Und ich finde, das ist fast noch hilfreicher als die Ich-Bin-Liste, die wir ja bekommen haben, wenn Gott sagt, ich bin, und wenn wir das eben auch sagen können, ich bin. Sondern ich finde es einfach fast noch besser. Warum sollte ich eigentlich sagen? Und dann findest du dein Thema in dieser Liste. Ja, warum sollte ich sagen, ich kann nicht? Warum sollte ich, Doro, sagen, ich kann nicht mehr predigen, nur weil ich letztes Mal mir hier nicht so gut ging. Ja? Ich kann, weil ich alles kann durch den, der mich mächtig macht. Warum sollte ich mich niedergedrückt fühlen, niedergedrückt sein, wenn ich mir Gottes Güte, Treue und Barmherzigkeit ins Bewusstsein rufen kann? Ihr findet hier jedes Thema eures Lebens, da bin ich sicher. Und es kann euch helfen, und ich lade euch ein, mit diesen Aussagen in eure stille Zeit, in eure Zeit mit Gott zu gehen und darüber nachzudenken, zu meditieren und zu sagen, Gott, zeig mir, wie kann ich das Leben lernen? Was ist also der Glaube? Damit will ich schließen. Hebräer 11, Vers 1, da steht, er ist eine Grundlage. Also das Vertrauen auf Gott ist eine Grundlage, ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht und manchmal auch nicht weiß. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Hallo, wer will Anerkennung Gottes finden? Ha? Wer will glücklich mit Gott unterwegs sein und wissen, er ist gut mit mir? Wir ehren Jesus in uns, wenn wir ihm vertrauen und ihm glauben. Und das ist Anbetung, wenn wir ihn ehren. Wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir ihn lieben und wenn wir ihm glauben, was er gesagt hat. Nicht nur, was ich bin, sondern auch, was ich alles mit ihm kann. Mein Vertrauen auf ihn als den Inhalt meines Glaubens wird und kann nicht enttäuscht werden, wenn er fußt auf dem, was in der Bibel steht. Und wer immer Gott noch nicht kennt, ich lade euch ein, das Gespräch zu suchen. Ihr könnt gerne auf mich zukommen. Wer sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, weil er ihn noch nicht kennengelernt hat, weil er noch nicht weiß, wie toll dieser Gott ist, ich erzähle gerne mehr davon, weil ich so begeistert bin und seit vielen Jahren mit ihm unterwegs bin. Ich danke dir jetzt, Vater im Himmel, du bist so gut zu uns. Du hast uns eine neue Identität gegeben, ein neues Sein gegeben. Ich bin nicht mehr die ich früher mal war. Du hast so viel neu gemacht. Danke, dass du mit mir auf einem Weg bist, wie mit jedem von uns bist du auf einem Weg, in dem du dich zeigen willst und wir dich mehr kennenlernen dürfen. Und du lädst uns ein, unser Vertrauen auf dich zu setzen, auf den Glaubensinhalt, der nie enttäuscht. Danke, Vater im Himmel. Danke für deine Güte. Amen.